Ja, wir wollen uns heute Vormittag in der ersten Stunde mit dem Thema beschäftigen, was ist Welt? Ein Gedanke, der mich eigentlich schon seit längerer Zeit beschäftigt hat, den wir auch bei uns schon mal in der Jugendstunde hatten. Und ich muss sagen, als ich dann nach Hause gekommen bin, wir hatten da darüber gesprochen, irgendwie war mir das immer noch nicht so klar, was ist eigentlich Welt? Und wir hatten Anfang des Jahres waren wir mit der Familie zu Besuch bei Nico und Claudia und haben auch über dieses Thema gesprochen. Und er sagte, das wäre doch ein schönes Thema für die Jugendbibeltage. Und so habe ich mich dann auch vor diesen Tagen, eigentlich in der vorletzten Woche, da hatte ich noch gearbeitet, aber da gingen schon die Gedanken in diese Richtung. Und im Gebet hat mir Gott einiges gezeigt. Und ich bin ihm dankbar, dass ich dieses Thema für mich jetzt viel deutlicher und klarer sehen kann. Und so möchte ich mit der Hilfe Gottes auch heute, auch euch, dieses näher bringen. Das Thema Welt ist ja nichts, was neu ist, was unbekannt ist. Das Thema Welt und Weltlichkeit ist in der Gemeinde ja immer wieder ein Thema. Und wenn ich jetzt eine Umfrage machen würde, wie seht ihr das? Wird das in der Gemeinde eher positiv bewertet, eher neutral oder eher negativ? Ich glaube, das Ergebnis würde recht deutlich sein. Die Weltlichkeit wird in der Gemeinde negativ gesehen. Und die Frage ist, warum? Kann man jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Aber da steht ein ganz großes Warum. Warum, denkt ihr, wird in der Gemeinde die Weltlichkeit negativ gesehen? Ja. Ja. Das heißt, die Bibel sagt uns, warnt uns vor der Welt. Warum noch? Ja. Mit der Sündhaftigkeit. Die Welt ist eine Gefahr für die einzelne Seele. Und für die Gemeinde. Und deshalb nimmt die Gemeinde so entschieden Stellung gegen die Weltlichkeit. Was ist eine Gefahr? Das ist ein Bild von Tschernobyl. Und es ist gefährlich, dorthin zu fahren. Und wenn man sagt, das ist eine Gefahr und sagt nicht, was die Gefahr ist, und man muss da aber hinfahren, dienstlich wegen meiner, dann muss man doch wissen, was ist die Gefahr? Wie kann ich mich da bewegen? Sollte ich lieber durch den Wald laufen oder lieber auf das asphaltierten Straßen? Darf ich in die Gebäude reingehen oder nicht? Was passiert, wenn es regnet? Welche Geräte sollte ich mit mir haben? Wir müssen mehr wissen, als einfach nur, das ist die Gefahr. Und jetzt auf die Welt. Was ist Welt? Was ist das? Ist das die Erde, die Berge, das, was man sieht? Ist es das, was die Menschen da hingebaut haben? Was ist Welt? Und der erste Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, was sagt die Bibel über die Welt? Als erstes finden wir dort, oder ja, lasst mal aufschlagen, Markus 4, Verse 18 und 19. Diese sind es, bei denen unter die Dornen gesät wurden, die das Wort hören, und die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort. Und es wird unfruchtbar. Die Sorgen dieser Welt ersticken das Wort. Das, was Gott uns gibt, was er uns verkündigt, wird durch die Welt erstickt, sagt uns diese Bibelstelle. Lass uns aufschlagen, Römer 12, Vers 2.
Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hier ist die Aufforderung von Paulus: stellt euch nicht dieser Welt gleich. Verändert euch, seid anders. Blättert mal weiter, 1. Johannes 2, Verse 15 bis 17. Das ist das, was Andreas auch gerade angeführt hat. Erster Johannes 2, 15 bis 17. Liebt weder die Welt noch die Dinge in der Welt. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Hier sagt uns das Wort Gottes ganz klar: liebt nicht die Welt. Liebt nicht die Dinge, die in der Welt sind. Denn das ist alles nicht vom Vater, nicht von Gott, sondern von der Welt. Lass uns weiterblättern. Jakobus 1, Vers 27. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater, ist der, die Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu erhalten. Jakobus sagt, dass der Gottesdienst, der reine Gottesdienst, mit einschließt, dass man sich unbefleckt von der Welt erhält. Und dann Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, der wird Gottes Feind sein. Wir finden im Wort Gottes harte Worte, dringende Warnungen vor der Welt. Sie zeigen, dass wenn jemand sich mit der Welt anfreundet, dass er sich damit Gott zum Feind macht. Was ist aber Welt? Punkt 1, Punkt 2, der Begriff Welt. In all den Bibelstellen, in denen ich das gelesen habe, gibt es im Griechischen zwei Worte, die auftauchen. Das eine Wort ist Kosmos und bedeutet die räumliche Welt, das Weltall. Ja, im Russischen haben wir das Wort auch. Kosmos heißt das Weltall, der Raum. Das andere Wort, das wir finden, ist Äon und bedeutet die Weltzeit. Die gesamte Zeit seit der Erschaffung bis zum Ende der Welt. Die längste Zeitperiode, die es gibt, Äon. Das heißt, diese Warnungen, diese fünf Verse, die wir vorhin gelesen haben, die beziehen sich auf Raum und auf Zeit. Was ist das Problem mit Raum und Zeit? Ja, warum warnt uns Gottes Wort so davor? Da müssen wir ein paar Bibelstellen mehr lesen. Lasst uns zurückblättern, Matthäus 18, Vers 7. Weh der Welt wegen der Verführungen. Es müssen zwar Verführungen kommen, doch weh dem Menschen, durch den die Verführung kommt. Hier sehen wir einen neuen Begriff, der Welt um der Verführung willen. In der Welt gibt es eine Verführung. Und dieses Wort sagt uns, dass diese Verführung auch durch Menschen kommt. Und Jesus sagt hier ein Wehe über den Menschen, die die Verführung bringen. 1. Johannes 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt im Argen liegt. Diese Stellen zeigen uns, dass die Welt verdorben ist. Gott hat die Erde geschaffen, Gott hat den Menschen geschaffen, die Tiere geschaffen, die Pflanzen geschaffen, alles geschaffen und das war alles sehr gut. Und dann kam das Böse in die Welt und hat die Menschen verdorben. Und es ist die Finsternis gekommen. Und die Finsternis hat die ganze Erde umhüllt. Geistlich gesehen lag unser Planet Jahrhunderte und Jahrtausende in Finsternis. Aber Gott hat uns als seine Kinder in diese Welt, in diese Finsternis hineingestellt, damit wir ein Licht sein können. Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Die Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Philipper 2, Vers 15. Damit ihr untadelig und lauter seid, Gottes Kinder, unsträflich mitten unter verehrten und verdorbenen Menschen, unter denen ihr als Licht in der Welt scheint. Die Menschen sind verehrt, die Menschen sind verdorben, aber wir sollen ein Licht sein für sie und ihnen scheinen. 2. Korinther 4, Vers 4. Bei denen der Gott dieser Welt das Denken der Ungläubigen verblendet hat, damit ihnen nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi aufscheint, der das Ebenbild Gottes ist. Hier hören wir das erste Mal von dem Gott dieser Welt. Und das ist nicht unser Gott, sondern jemand, der verblendet, der die Augen aussticht, sodass Dunkelheit da ist und kein Licht mehr. Dunkelheit, die das helle Licht des Evangeliums nicht hineinleuchten lässt. Und so lernen wir, dass es einen Gott dieser Welt gibt. Diese Finsternis ist nicht gesichtslos. Lasst uns aufschlagen, Epheser 2, Vers 2. Vielleicht lesen wir Vers 1 auch mit. Auch hat er auferweckt, da ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit in den Kindern des Ungehorsams wirksam ist. Und Epheser 6, Vers 12. Denn wir haben nicht gegen Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern gegen Fürsten und Gewaltigen, nämlich gegen die Herrscher der Welt, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, gegen die bösen Geister in den himmlischen Regionen. Und dieses Wort sagt uns, dass die Finsternis, dass die finstere Macht, die die Erde beherrscht, ein Gesicht hat. Und dieses Gesicht ist die hässliche Fratze des Satans. Ich weiß, dass das ein Engel des Lichts war und eigentlich schön sein musste. Aber das ist Dunkelheit in der Dunkelheit. Wisst ihr, er will nur eins. Er will jeden von euch in die Hölle bringen. Und nicht, weil es dort schön ist. Nicht, um Gott eins auszuwischen und zu sagen, ha, ich habe mehr Leute in der Hölle als du im Himmel.
Er will euch in die Hölle bringen, weil er euch hasst. Jeden einzelnen von euch. Weil ihr Geschöpfe Gottes seid, den er über alles hasst. Das ist die Welt. Das ist der Fürst, der in den Menschen, die in dieser Welt leben und ohne Gott sind, seine volle Wirkungsfreiheit hat. Und er versucht, über diese Menschen in euch Dunkelheit zu wirken. Euch das Licht wegzunehmen, dass ihr nicht ein Licht sein könnt in dieser Dunkelheit. Das ist klar und verständlich und doch ist es abstrakt. Und die Frage bleibt, was ist Welt praktisch? Was ist Welt am Dienstagnachmittag um 16.45 Uhr? Was heißt das für uns? Und ich habe mich mit dieser Frage beschäftigt und überlegt, was ist das? Was ist erlaubt? Was ist verboten? Was ist Welt? Und dann hat der Herr meine Augen gelenkt auf die beiden Herren der Welt. Es gibt vielleicht noch mehr, aber das sind die beiden größten. Und das ist der Zeitgeist und das ist der Weltgeist. Und wir wollen uns heute mit diesen zwei Geistern, mit ihrer Wirkungsweise und ihrem Einfluss auf mich und auf euch beschäftigen. Der Zeitgeist. Wikipedia sagt dazu, das sind Gedanken und Gefühle, die ein Zeitalter beschäftigen. Das sind Themen, die wichtig werden, und zwar über einen langen Zeitraum. Und dann wieder unwichtig werden, und dann werden andere Themen wichtig. Er wirkt über die ganze Erde. Die Themen, die jetzt wichtig sind, sind wichtig überall. Die sind wichtig in China, in Südindien und in Nordamerika und hier bei uns. Die erfassen alle Menschen. Und die großen Unternehmen dieser Welt, die machen sich das zunutze. Die versuchen, weil sie wissen, okay, das ist das Thema, das ist der Puls der Zeit. Da können wir unsere Produkte so platzieren, dass wir maximalen Gewinn machen. Die nennen das nicht Zeitgeist, die nennen das Megatrends. Aber die beschreiben dort genau die Zeichen des Zeitgeistes. Um das mal praktisch zu machen, es gibt ein Thema, das jetzt sehr wichtig ist. Das Thema Freiheit, das Jahrhunderte fast lang wichtig war, wird immer unwichtiger und das Thema Sicherheit wird wichtig. Und Leute opfern ihre Freiheit zugunsten der Sicherheit. Ja, ich glaube, ich muss das nicht näher erklären. Ihr kennt das, diese Themen wie die Kameras, die Nacktscanner an den Flughäfen, die Vorratsdatenspeicherung. Das ist präsent. Jeden Tag in allen Nachrichten. Schlagt die Zeitung auf und ihr findet das Thema Sicherheit. Ehec, Vogelgrippe, diese Panikmacher, weil die Leute sicher sein wollen. Nun, was hat Gott damit zu tun? Welchen Einfluss hat dieses Thema auf unser geistliches Leben? Hat das überhaupt einen Einfluss? Es hat. Wisst ihr, wenn vor 100 Jahren die Missionare hingegangen sind aufs Missionsfeld, sind sie mit dem Bewusstsein hingegangen, dass ich dort sterben werde. Sie wollten das Samenkorn sein, das stirbt, aus dem dann Gott eine Frucht wirkt. Sie waren sich ziemlich sicher, dass sie nicht wieder nach Hause kommen werden. Wenn heute auf einem Missionsfeld irgendwo in Afrika Unruhen ausbrechen, zieht jede Missionsgesellschaft sofort alle Missionare zurück. Das geht sogar so weit, dass diejenigen, die da bleiben wollen, weil die sagen, hier ist Not, es ist egal, aber jetzt werde ich am meisten hier gebraucht, denen wird das Gehalt weggenommen. Die Gesellschaft tut alles, um ihn wieder zurückzubringen. Die persönliche Sicherheit der Menschen steht über den Interessen Gottes. Und ich habe den Brief eines Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden, den er an seine Frau und seinen Sohn geschickt hat. Und ich wollte das gerne vorlesen, weil mich hat das berührt.
Er schreibt, das erste Gebet, das mein Sohn lernt, für mich zu sprechen, soll nicht sein, Herr, beschütze meinen Vati. Und er war als amerikanischer Soldat in Deutschland und hat gekämpft. Sondern, Gott, mach Vati mutig und wenn er durch schwere Zeiten gehen muss, so gib ihm die Kraft, sie durchzustehen. Mein Sohn, nicht Leben oder Tod sind das Wichtigste im Leben, sondern das Recht und Unrecht. Ein toter Vater ist immer noch ein Vater. Aber ein Vater, der sich selbst vor Gott entehrt, ist etwas zu Schlimmes, um es in Worte ausdrücken zu können. Ich nehme an, du möchtest auch um Bewahrung und Sicherheit bitten für den Vati. Und Mutti möchte das wahrscheinlich auch. Nun, bete es zum Schluss, immer zum Schluss. Denn Bewahrung ist bei weitem nicht so wichtig, als das zu tun, was recht ist vor Gott. Wie ist das bei uns? Steht deine persönliche Sicherheit vor den Interessen Gottes? Nun ist das Thema Sicherheit ein Thema, das eher so Erwachsene betrifft, das die Jugend vielleicht nicht so sehr trifft. Ich habe hier das nächste Thema, das eigentlich mehr für die Jugend ist. Rebellion. Ein Thema, das wieder in den letzten Jahren wichtig geworden ist. Vor 100 Jahren waren Menschen, die rebelliert waren, nicht anerkannt. Heute ist in der Gesellschaft Rebellion positiv besetzt. Wir sprechen von den tschetschenischen Rebellen und sind eigentlich sympathisieren die deutschen Medien mit dem, was dort passiert. Wenn die Rebellion nicht gegen uns gerichtet ist, dann ist das gut. Wenn es gegen uns ist, ist das natürlich nicht gut, das ist Terrorismus, das ist keine Rebellion mehr. Dann sind das Terroristen. So, das ist aber nicht nur in der politischen Welt. Achtet mal drauf, das ist immer wieder so. Die Basken sind auch Rebellen und Separatisten. Und in Spanien sind sie Terroristen. Aber es gibt auch Rebellen auf dem Schulhof. Rebellen in Turnschuhen. Die Leute, die aufmucken, werden nicht zu Außenseitern, sondern bekommen Anerkennung. Die Leute, die gegen den Lehrer sich auflehnen, die werden angesehen. Und das geht durch, das erfasst uns. Wisst ihr, das hat mich auch erfasst. Ich bin da nicht frei. Ich kann mich erinnern, in der 12. Klasse, wir waren nur Jungs gewesen in der Klasse, im Sportunterricht wollten alle Fußball spielen. Und der Lehrer hat mit uns Brennball gespielt. Ja, wir haben nicht mal die Regeln gekannt. Und ich war derjenige, der die Rebellion angefangen hat. Ich habe angefangen, mich dagegen aufzulehnen und die Leute hinter mich zu bringen. Um zu sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, nur weil er will, dass wir Brennball spielen und wir alle wollen, dass wir Fußball spielen, dass wir da bei ihm da mitmachen. Und es geht weiter. Rebellion in der Gemeinde. Rebellion in der Jugendstunde. Zu Hause gegen die Eltern. Auflehnung. Wie ist es bei euch? Ordnet ihr euch unter? Auch wenn es euch nicht schmeckt? Auch wenn ihr lieber was anderes machen wolltet? Auch wenn ihr das ganz anders seht? Oder rebelliert ihr? Wisst ihr, ist da ein Unterschied zu sehen in eurem Leben zu dem Leben eurer Klassenkameraden? Steht ihr auf und sagt ihr, wenn euch derjenige, irgendjemand oder die Leute überreden wollen, gegen den Meister aufzulehnen sich, sagt ihr, das Wort Gottes sagt ganz klar, dass wir der Obrigkeit untertan sein sollen. Und er hat vielleicht manche Fehler, aber ich werde nicht gegen ihn rebellieren. Oder macht ihr mit? Hat der Zeitgeist Einfluss auf euch? Oder nicht? Noch ein Thema des Zeitgeistes, Individualität. Wird erklärt, dass wir dahin kommen, dass wir wenige starke Bindungen zu anderen Menschen haben und viele schwache Bindungen. Die Facebook-Generation.
164 Freunde und keinen richtigen. Vielleicht noch ein Wort zu Facebook. Mark Zuckerberg hat das ja als Student geschrieben. Das, was ihn angetrieben hat, war, wie kann ich ein Mädchen dazu bringen, sich von sich Dinge zu erzählen, die mich interessieren, ohne dass ich sie frage. Rausgekommen ist Facebook. Der Nerv der Zeit voll getroffen. Die Mädels erzählen alles über sich. Ja, manche schreiben sogar, welche Farbe ihre Unterwäsche heute hat. Und die Jungs lesen das. Wie ist das bei euch? Gibt es einen Unterschied von eurer Seite in Facebook zu der Seite, die eure Freunde aus der Schule haben? Oder gibt es keinen? Seid ihr wie die Welt? Individualität. Früher war das so, dass man in der Gemeinschaft gelebt hat, dass man alleine nicht durchgekommen ist, dass man seine Nachbarn gebraucht hat, um irgendwas zu machen. Heute sind wir so, dass wir alles alleine können. Die Nachbarn hindern uns eher, als sie uns helfen. Wir fragen die nicht um Hilfe, wozu? Wir haben genug Geld, wir können Handwerker beschäftigen. Wie ist das in der Gemeinde? Ist es ein Miteinander oder ist es ein Nebeneinander? Wisst ihr, ich fand das so schön am Sonntag, als die Geschwister hier ihre Gebetsanliegen gesagt haben. Es waren alles alte Geschwister. Es wäre doch schön, wenn auch junge Geschwister ihre Nöte mitteilen würden und sagen würden, Geschwister, ich gehe durch diese Notzeit. Bitte betet für mich. Es ist nicht in jeder Gemeinde die Tradition, dass man das so offen sagen kann. Aber man kann auf seinen Ältesten, auf den Prediger zugehen und ihm sagen, kannst du bitte die Geschwister bitten, für mich zu beten. Ich habe die und die Situation. Der Zeitgeist will uns dahin abbringen, in dieses Thema, dass wir alleine versuchen. Dass wir nicht mit unseren Geschwistern versuchen. Und das führt dann dahin, dass man auch alleine geht, dass man sich nichts sagen lässt, dass man den anderen nicht verstehen will. Und auch da die Frage, wie ist das bei euch? Was tut ihr für die Gemeinde? Was tut die Gemeinde für euch? Tut sie überhaupt was für euch? Was bedeuten euch die Geschwister? Habt ihr einen Bezug zu denen, die 20 Jahre älter sind? Oder habt ihr keinen? Und so gibt es viele weitere Themen des Zeitgeistes. Ich möchte sie heute nicht alle ansprechen. Ich wollte euch dieses Prinzip klar machen. Es gibt einen Geist in dieser Welt. Und dieser Geist verändert die Menschen. Und er verändert sie nicht, dass sie gottgefälliger sind, sondern in die andere Richtung. Dass sie nicht gottgefälliger sind. Ja? Er erfasst alles und hat eine Langzeitwirkung. Das ist nicht etwas, was kommt und nach 2 Wochen wieder weg ist. Themen, die immer wieder da sind, über Jahrzehnte lang, die pflanzen sich bei uns ein. Und das will er. Das ist seine Art zu arbeiten. Und so gibt es die anderen Themen. Und jedes dieser Themen hat mehr oder weniger Einfluss auf euer persönliches Leben und auf euer geistliches Leben. Und das ist die Frage, wie verändert der Zeitgeist euer Leben? Wie verändert er euer geistliches Leben? Merkt ihr das, dass er das verändert? Stellt ihr euch dagegen? Kommen wir zu dem nächsten Thema, der Weltgeist. Der Weltgeist wirkt nicht über die Zeit, sondern durch den Raum. Der Weltgeist versucht, die Sünde, die im Leben von Menschen um euch herum ist, in euer Leben zu bringen. Durch die Gedanken, durch Worte und dann auch durch Taten. die Sünde, die noch nicht da ist, dass sie auch dazu kommt. Und so wirkt er an allen Menschen. Und wenn er wollte, wenn er könnte, wie er wollte, würde er es auch an euch anders. Aber durch die Gnade Gottes haben wir da noch einen Schutz von Gott. Aber trotzdem versucht er, auf euch zu wirken. Über verschiedene Kanäle, und ich möchte hier einiges wieder aufzählen. Musik. Musik ist ja an sich nichts Böses. Wir wissen aus dem Wort Gottes, dass sogar im Himmel Musik ist, das gesungen wird. Musik ist etwas Positives. Wir wissen aus Untersuchungen, dass gerade Singen sich positiv auswirkt auf das Wohlbefinden der Menschen, auf die körperliche Gesundheit. Und doch, wenn wir jetzt die geistliche Musik rausnehmen, haben wir ein breites Spektrum an weltlicher Musik. Das reicht von unschuldigen Volksliedern bis Musik, wo die Leute sagen, wenn es eine Hölle gibt, dann wird da diese Musik klingen. Und selbst bei diesen Volksliedern, wisst ihr, achtet mal auf die Texte. Es gibt Volkslieder und Schlager, da sträuben sich mir die Nackenhaare, was dort gesungen wird. Welche Unzucht dort durch die Worte zum Ausdruck kommt. Und nochmal in diesem Hintergedanken, dass der Weltgeist versucht, Sünde in euer Leben zu bringen, in eure Gedanken als erstes. Wer steckt hinter dieser Musik? Wer singt das? Xavier Naidoo wurde wegen Drogenbesitz vorbestraft. Das sind Leute, die in der christlichen Welt angesehen werden, aber da ist Sünde in ihrem Leben. Und diese Sünde will der Weltgeist in euer Leben bringen. Was wird da gesungen? Wer hat das komponiert? Was soll diese Musik bezwecken? Wozu ist sie da? Um abzurocken? Und die Frage ist, welche Musik hörst du? Ist es die gleiche Musik, wie deine Arbeitskollegen sie hören? Weißt, in deinem Autoradio, welche Sender sind da eingespeichert? Sind das die gleichen, die bei deinem Arbeitskollegen sind? Oder sind das andere? Machst du einen Unterschied zur Welt? Oder bist du keins? Nächster Punkt. Ich habe lange überlegt, soll ich das Thema überhaupt ansprechen oder nicht? Eigentlich ist das doch klar für uns, für die Gemeinde, dass das kein Thema für uns ist. Aber zum einen verschwimmen die Grenzen. Bei YouTube kann man alles sehen. Und zum anderen, wenn ich die jungen Leute hier und da beobachte und ihnen zuhöre, stelle ich fest, dass diese Themen, das, was dort gezeigt wird, denen nicht unbekannt ist. Sondern was wird dort gezeigt? Frauentausch. Wisst ihr, manchmal erzählen mir die Arbeitskollegen, was da gestern wieder gezeigt wurde. Und ich habe schon einmal gesagt, wisst ihr, das ist genau der Grund, warum ich keinen Fernseher bei mir zu Hause habe. Und die sagen, jau. Ja, was ein Schwachsinn. Warum habe ich mir das bloß angeguckt? Hätte ich bloß gebügelt. So, die stellen fest, dass das Schwachsinn ist. So, aber was wird dort gezeigt? Ist das was moralisch Hochwertiges? Mord, Ehebruch auf allen Kanälen. Es ist ja kein Film, in dem dieses nicht
vorkommen würde.
Gotteslästerung. Wisst ihr, Harry Potter, die Welt endet am 14. Juli. Oder alles endet, nicht die Welt. Herr der Ringe, da wird Okkultismus massentauglich gemacht. Und gezeigt. Wer steht hinter dem, was gezeigt wird? Steven Spielberg, der berühmte Regisseur, der die weltbesten Filme gedreht hat. Er gibt offen zu, dass er versucht, Gedankengut von Schamanen aus Mexiko in seinen Filmen an die Leute zu bringen. Wer sind die Darsteller? Hier, dieser Darsteller hier bekennt öffentlich, dass er zu der Scientology-Sekte gehört. Das sind die Leute, die dort zu sehen sind. Wer sind die Produzenten? Was wird gezeigt? Ja? Und das alles will in euer Leben. Kommt in euer Leben, wenn ihr das anschaut. Was lasst ihr durch eure Augen in eure Gedanken hinein? Seid ihr ein Unterschied? Steht ihr auf, wenn in der Schule was gezeigt werden soll und sagt, ich kann nicht. Ich will nicht, dass die Sünde, die dort gezeigt wird, in meine Gedanken kommt. Oder seid ihr wie die Welt? Bleibt ihr da sitzen in der siebten Reihe und schaut euch das an. Macht ihr einen Unterschied? Der nächste Punkt, Computerspiele. Früher waren ja Computerspiele noch ganz anders gewesen. Da war so irgendwie so ein Balken, mit dem man hoch und runter fahren konnte, und so ein Ball, ping, pong. Ja? Oder Snake. Ja, war recht auf den Nokia-Handys haben das alle gespielt. Ne? Recht populär war das gewesen. So, aber die Spiele heute, die unterscheiden sich ja kaum von der Realität. Und wisst ihr, das ist eine Entwicklung. Zuerst war das Kino da und das war weit weg, da musste man hingehen. Da hat man so 20 Meter vor dieser Wand gesessen und geschaut. Dann kam das Kino ins Wohnzimmer. Da musste man nur noch die Treppe runtergehen, dann war man da. 4 Meter Entfernung und konnte das Gleiche sehen, was man im Kino auch gesehen hat. Und jetzt braucht ihr nicht mal runtergehen, ihr klappt einfach das Ding hoch, 30 Zentimeter Entfernung und ihr habt das da. Und mehr, ihr seid da drin. Ihr entscheidet, wie der Film endet. Ihr steuert da jemand, der etwas macht, der Leute tötet, der betrügt, der lügt. Ihr macht schon Sünde, die Sünde ist viel näher. Ihr seht das nicht einfach, ihr tut das schon, nicht in echt, im Spiel. Aber ihr tut Sünde. Und so unabhängig von den Nebeneffekten. Wisst ihr, das ist ja... Die werden ja so gemacht, dass sie einen in den Bann ziehen. Man kann nicht einfach so zack ausschalten, wenn es 10 Uhr geworden ist. Ja, man hat bei dem Rennen wieder nur den 2. Platz gemacht, also fahre ich nochmal. Wieder den 2., nochmal. Den 7., nochmal, nochmal, nochmal. So, und dann hat man den 1. und dann guckt man auf die Uhr, 3:30. Und morgens 6 muss man raus. Muss man eigentlich aufstehen, um Andacht zu machen. Okay, man stellt den Wecker auf 9:30. Wisst ihr, das selbst bei diesen unschuldigen Sachen, wo man keinen tötet. Und das ist die Frage, was richtet ihr an, wenn ihr vor dem Rechner sitzt? Habt ihr die Kontrolle über die Kiste oder hat die Kiste die Kontrolle über euch? Gibt es einen Unterschied in dem, was ihr spielt? Oder gibt es keinen Unterschied?
gibt es einen Punkt, bei dem man, wenn man über den Weltgeist spricht, nicht herumkommt. Das Lieblingsthema von den Mädchen, die Mode. Und ich möchte hier etwas weiter ausholen. Ich möchte bei Adam und Eva anfangen. Ja, nicht ganz. Wenn wir uns das Paarungsverhalten in der Natur anschauen, dann stellen wir fest, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Es gibt Lebewesen, da ist das Männchen attraktiver als das Weibchen, und es gibt es auch andersrum. Bei den Menschen ist ganz klar, das Weibchen ist attraktiver. Ja, und das Männchen ist so gestrickt, dass es auf bestimmte Reize reagiert. Und so gibt es Dinge, Bereiche an den Frauen, die bei den Männern einen Trigger auslösen. Dinge, wo der Blick automatisch hingeht. Und das ist unterschiedlich. Bei manchen ist das die Oberweite, bei dem anderen ist das das Verhältnis von der Hüfte zur Taille, bei dem dritten ist das die Länge der Beine. Das ist hart verdrahtet. Ja, das ist nicht ein Softwareproblem. Das ist wirklich, als Elektriker kann ich ja sagen, hart verdrahtet. Ja, und selbst als geheiligter Mensch hat man diese Trigger. Und man braucht Gnade von Gott, um den Blick abzuwenden. Die Menschen in der Welt, die können den Blick nicht abwenden. Ja, wenn die Frau sie nicht beobachtet, dann gucken sie hin. Und dann läuft in ihrem Kopf ein Film ab. Und dieser Film ist Sünde. Und so ist die Frage, Jungs, macht ihr einen Unterschied zur Welt? Wisst ihr, wenn ihr dort sitzt und da geht eine hübsche Frau vorbei, dann gucken die Männer hinterher, dann kommen die einen und die anderen Sprüche. Wie verhaltet ihr euch? Lacht ihr mit darüber? Oder macht ihr einen Unterschied? Guckt ihr nicht hinterher? Und wisst ihr, das weiß nicht nur ich, sondern das wissen die Modeschöpfer dieser Welt auch. Und die kennen das viel, viel genauer, wie die Trigger funktionieren und was wie betont werden muss, damit es bei den Männern in den Kopf das auslöst, was es soll. Und die Frage ist, was betont deine Kleidung? Ist die Kleidung einen Rahmen um dein Gesicht oder ist es ein Rahmen um deinen Körper? Was bringt das zur Geltung? Betont es die vorteilhaften Partien? Die Oberweite? Taille zur Hüfte? Das ist ganz aktuell. In den letzten 4-5 Jahren sind die Hosen von den Frauen runtergewandelt. Von der Taille sind jetzt relativ tief. Und wenn man dann so einen engen Top trägt, damit dann die Oberweite auch gut aussieht, dann kann man diese Linie auf nackter Haut beobachten und noch viele andere Sachen, die ich gar nicht erwähnen möchte. Wisst ihr, wenn eure Kleidung euren Körper betont, dann seid ihr kein Unterschied zur Welt. Dann seid ihr unter diesem Einfluss. Und ihr seid schlimmer als die Sünde in euch kommt. Ihr seid ein Anstoß zur Sünde. Das, wo wir in Matthäus gelesen haben, weh dem, durch dem die Verführung kommt. Gibt es einen Unterschied? Ein Punkt ist das Internet. Ich bin schon mal gefragt worden, dürft ihr Internet haben? Man kann das nicht haben, das ist einfach da. So, was ist Internet? Ist das Welt? Ist es nicht? Wisst ihr, Internet ist einfach eine Parallelwelt zu unseren realen.
Im Internet könnt ihr Zeitungen lesen, könnt ihr einkaufen, könnt ihr Leute treffen. Fast alles, naja, Cappuccino bestellen kann man dort nicht und trinken, aber fast alles, was man in der realen Welt kann man mittlerweile im Internet auch. Mit dem Unterschied, dass es bequemer ist. Man muss nirgends hingehen. Man setzt sich an den Schreibtisch und dann hat man die ganze Welt nur einen Mausklick entfernt. Und doch gibt es einen Unterschied. Dort sieht euch keiner. Naja, Gott sieht euch schon. Ja, man kann die History, nachdem man im Internet gewesen ist, löschen. Aber bei Gott ist sie nicht gelöscht. Auf die Platte haben wir keinen Zugriff. Das Masterpasswort dafür kennen wir nicht. Das bleibt da gespeichert. Hinter den Inhalten im Internet stehen ja auch Menschen. Und diese Menschen wollen was. Manchmal nur etwas verkaufen. Manchmal euch betrügen. Und manchmal die Sünde, die in ihrem Leben ist, in euer Leben zu bringen. Und hinter diesen Menschen stehen die Mächte der Finsternis. Steht der Zeitgeist und der Weltgeist. Und das wollen die in euer Leben bringen. Ja? Und so, seid wachsam. Das, was ihr in der realen Welt macht, macht das auch im Internet. Aber macht nicht dort Dinge, die ihr so, wenn euch jemand beobachten würde, niemals machen würdet. Ja, Gott beobachtet euch sowieso. Und so gibt es auch im Bereich des Weltgeistes noch manche Themen, die ich hier nicht angesprochen habe. Aber auch hier, ich möchte euch einfach diesen Anhaltspunkt geben. Weltgeist möchte Sünde aus Leben anderer Menschen in euer Leben bringen. Über alles Mögliche. Ihm ist es egal, welcher Weg ist. Hauptsache, das Ziel wird erreicht. Hauptsache, ihr beschäftigt euch mit der Sünde. Ihr freundet euch langsam damit an. Und fragt euch bei den Dingen, die euch begegnen, was ist das Ziel von diesem? Was ist die Wirkung von diesem? Bringt mich das näher zu Gott oder bringt mich das weiter von Gott? Kommt da Sünde in meine Gedanken? Und dann die Frage, wie stellst du dich dazu auf? Machst du einen Unterschied, einen klaren Unterschied zu dem, wo die Menschen sind, die unter diesem Einfluss dieser Geister stehen und sich nicht wehren können? Oder ist da kein Unterschied zu sehen? Bist du da gleich? Noch zwei Prüfungsfragen. Ja, gibst du dem Weltgeist die Gelegenheiten, an mir zu haben? Oder meidest du diese Gelegenheiten? Gibst du ihm keine Chance? Die Welt ist eine Gefahr für eure Seelen. Und diese Geister machen das so geschickt, dass ihr das nicht seht. Wisst ihr, es sieht alles so interessant aus. Und ihr geht hin. Und so wie hier in dieser Stadt, ihr geht an einen falschen Ort. Und da ist die Strahlendosis so hoch, dass ihr 3 Stunden später tot seid. Und man sieht nichts. merkt das vielleicht am Anfang nicht. Später schon. Ja, die Schmerzen, der Strahlen, Krankheit. Und so gibt es zum Thema Welt kein 15-Punkte-Papier. Kein Blatt, das ich hier verteilen sollte, wo ihr sehen könnt, aha, das ist Welt, das ist es nicht. Das ist Welt, das ist Welt, das ist es nicht. Sondern Welt ist das Böse. Das ist der Satan. Das sind der Zeitgeist, der Weltgeist und manche andere Geister, die dahinter stehen, um euch von Gott wegzubringen. Ja, und ihr braucht offene Augen, um dieses Wirken festzustellen. Wisst ihr, die machen das sehr geschickt. Ihr wollt zu Gott, aber die drehen den Kurs ganz langsam, so wie der Zeitgeist. Jahr für Jahr, der Teufel hat Zeit, dreht er den Kurs. Und ihr merkt das vielleicht gar nicht. Beschäftigt eure Gedanken mit Dingen, die euch ein Problem machen im geistlichen Leben. Matthäus 6, 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Wir könnten nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Jesus sagt es ganz klar, es gibt nur eine Richtung, in die ihr gehen könnt. Entweder ihr wendet euch Gott zu und kehrt der Welt den Rücken, oder ihr wendet euch der Welt zu und dann kehrt ihr Gott den Rücken. Alles dazwischen wird nicht funktionieren. Geht nicht. Irgendeine dieser beiden Sachen hat das Übergewicht. Und das Ziel ist, euch zu überwältigen, euch schwach zu machen und dann die Sünde in der Tat umsetzen bei euch, euch fallen zu lassen, euch liegen zu lassen, dass ihr nicht mehr aufsteht, dass ihr da bleibt, damit ihr einmal in der Hölle sein könnt. Wisst ihr, es waren manche harte Worte. Aber ich wünsche, dass Gott euch dadurch die Augen öffnet für das Wirken dieser finsteren Mächte. Wir stehen alle unter diesem Einfluss. Und wisst ihr, ich habe Buße getan, als Gott mir das gezeigt hat, als Gott die Dinge, den Einfluss des Zeitgeistes, den Einfluss des Weltgeistes in meinem Leben, den ich auch mittlerweile nicht gemerkt habe, in einigen Dingen gezeigt hat, habe ich den Herrn um Vergebung gebeten. Und so ist mein Verlangen, dass diese Botschaft, auch wenn sie hart ist an manchen Stellen, euch eine Hilfe ist. Ich habe heute Morgen eine Stelle gefunden in der neuen Genfer Übersetzung und ich würde das ganz gerne euch nochmal vorlesen. Als Abschluss. Ihr könnt es vielleicht nochmal nachschlagen. Das ist 2. Korinther 11, von Vers 1 bis Vers 3. Ich wünschte, ihr würdet euch ein klein wenig Unverstand von meiner Seite gefallen lassen. Seid nachsichtig mit mir, ich bitte euch darum. Und es ist auch meine Bitte. Denn ich kämpfe mit leidenschaftlichem Eifer um euch, mit einem Eifer, den Gott selbst in mir geweckt hat. Wie ein Vater seine Tochter mit dem einen Mann verlobt, für den sie bestimmt ist, so habe ich euch mit Christus verlobt und mir liegt alles daran, ihm eine reine, unberührte Braut zuzuführen.
Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt. Und genauso können auch eure Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten, sodass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Christus verloren geht. Und das ist das, was mich bei dieser Botschaft bewegt hat. Wisst ihr, mir liegt ihr am Herzen, die ich gut kenne, dass ihr nicht ein Raub des Feindes werdet, dass ihr euch das Ziel nicht verrückt, dass ihr nicht eines Tages in der Hölle seid. Weil das will er ja. Das ist ja das erklärte Ziel. Und ich liebe die Gemeinde. Und so möchte ich euch auch nicht in dieser Dunkelheit, in dieser Gefahr, in diesem Gedanken entlassen, sondern wir werden ja in der nächsten Botschaft hören, wie wir überwinden können. Aber ich möchte euch noch ein Bild geben. Wir sind ja in der Welt nicht, um diesen Gefahr auszusetzen, sondern wir haben einen Auftrag. Wir sollen leuchten. Ja? Und mir ist so ein Wunsch, dass die Gemeinde Gottes so ein helles Licht sein kann in dieser Welt. Das nicht getrübt ist, sondern dass dieser Unterschied zu der Welt im Leben eines jeden einzelnen Menschen, in der Jugend, in den alten Menschen, so klar, so deutlich zu sehen ist. Und so wünsche ich das, dass auch die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Gott, dass ihr nicht verloren geht, sondern dass ihr ein helles Licht sein könnt. Ein Licht, durch das Gott an den Menschen, die in der Dunkelheit steht, wirken kann. Amen. Ja, wollen wir noch aufstehen, noch beten? Bitte schön.